Grüezi in die Schweiz, Servus nach Deutschland und Grüß Gott in Österreich. Liebe Zuseher, heute ist eine Pharmazeutin bei uns zu Gast und nein, keine Sorge, wir sind hier nicht das Sprachrohr der Pharmalobby, ganz im Gegenteil. Wie Sie es von Kauf 1 kennen, schauen wir hinter die Fassade, dorthin, wo das System nicht will, dass wir hinschauen. Wir sprechen über das, was wirklich Gesundheit schafft und nicht nur Profit für Großkonzerne macht. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Magister Gabriela Weiß. Heute setzt die studierte Pharmazeutin ihre Expertise für unsere Seite ein, für echte natürliche Wege, wie wir unseren Körper wieder stärken können mit Vitalstoffen, die der Körper wirklich braucht, um gesund und widerstandsfähig zu bleiben. Wenn Sie sich fragen, warum so viele Menschen trotz Medikamenten müde, kraftlos oder unausgeglichen sind, wie man Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kann, dann bleiben Sie jetzt bitte unbedingt dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kauf 1 Einkaufen bei Freunden. Und wie unser Motto schon sagt, wir sind hier Freunde, wir haben hier Pioniere, Botschafter für eine bessere Welt. Und deswegen sage ich da gerne du und in diesem Sinne herzlich willkommen, Gabriela. So schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir sprechen heute über Vitamine und Nährstoffe. Ein Thema, wo du dein ganzes Herzblut und deine Leidenschaft hineingegeben hast und großes Wissen da ist. Und darum bin ich froh, dass ich dich da habe. Und ich fange euch einfach gleich einmal an mit zum Beispiel das Vitamin D, die Sonne. Das wissen die Menschen mittlerweile eh schon, dass es ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff ist. Sie schätzen es als fettlösliches Vitamin D und dann gibt's aber auch, darum will ich auf das gar nicht so eingehen, aber kurz gesagt haben, dass es wichtig ist. Und dann gibt's aber auch noch das fettlösliche Vitamin A.
Ja.
Und das Vitamin A habe ich mir noch nie gedacht, dass ich nehmen sollte. Wie ist es aber denn jetzt? Welche Personen könnten dieses Vitamin gut gebrauchen?
Ja, das fettlösliche Vitamin A ist essentiell vor allem für Haut, Schleimhaut, Immunsystem und unsere Augen. Grundsätzlich kann man den Bedarf gut abdecken. Es ist nämlich in Eiern vorhanden, in Milchprodukten, Fisch, in orangefarbenem Gemüse wie Kürbis, Karotten, Süßkartoffel. Aber vor allem, also der größte Lieferant ist die Leber. Also wenn man 30 bis 60 Gramm Rinderleber beispielsweise die Woche konsumieren würde, hätte man einen ganzen Wochenbedarf gedeckt. Ja, macht nicht jeder. Also in Mitteleuropa kommt ein echter klinischer Mangel nicht so häufig vor, weil wir ja guten Zugang zu tierischen Quellen haben. Aber es gibt trotzdem Personengruppen, die müssen sehr wohl darauf achten, dass sie in keinen Vitamin-A-Mangel rutschen. Und dazu zählen eben Menschen, die sich streng vegan ernähren, die sich sehr, sehr fettarm ernähren, Menschen mit Schilddrüsenproblemen, dann bei Funktionsstörungen der Verdauungsorgane, also beispielsweise Gallenfunktionsstörungen, Leberfunktionsstörungen und diese ganzen Reizdarmgeschichten, Zöliakie, also wo einfach die Resorption gestört ist im Darm. Und natürlich, wenn man einen erhöhten Bedarf hat, wie in Schwangerschaft und Stillzeit. Das sind die Risikogruppen, die sollten drauf schauen. Und Veganer habe ich erwähnt, weil in pflanzlichen Lebensmitteln kommt ja nicht das Vitamin A als aktive Form vor, sondern das Beta-Carotin.
Also in der Karotte zum Beispiel.
Zum Beispiel Karotte, Süßkartoffel, Kürbis, Aprikosen. Und das Beta-Carotin ist die Vorstufe. Das heißt, der Körper wandelt diese Vorstufe bei Bedarf erst in das aktive Vitamin A um. Und diese Umwandlungsrate ist hochindividuell und variiert stark und ist auch abhängig davon, ob man genug Zink hat, genug Eisen, eine gute Schilddrüsenfunktion und ob man ausreichend Fett in dieser Nahrung mit zu sich genommen hat. Und deswegen, wenn man diese Faktoren nicht beachtet, kann man mit einer rein pflanzlichen Ernährung, trotzdem, dass man darauf achtet, genug orangefarbenes Gemüse zu essen, eventuell in einen Mangel schlittern.
Also das heißt, wer nicht Rindsleber regelmäßig wöchentlich isst, sollte Vitamin A in welcher Form zu sich nehmen?
Ja, nicht direkt, weil wie gesagt, das ist auch in Eiern drinnen und eben in orangefarbenen Gemüse und so weiter. Aber da muss man dann schon auch bewusst darauf achten, dass man das auch konsumiert und eben keinen akuten Zinkmangel hat, keinen akuten Eisenmangel und genug Fette zu sich nimmt, dass das alles gut verstoffwechselt wird. Mhm. Ja. Und Menschen mit Darm-Schleimhautproblemen zum Beispiel, die könnten trotzdem profitieren von einer Vitamin-A-Zufuhr, auch wenn sie genug orangefarbenes Gemüse essen, weil ja die Resorption oft gestört ist und die Schleimhaut eben mehr Vitamin A braucht.
Mhm. Und in welcher Form nehme ich es zu mir, das fettlösliche mhm. Vitamin A?
Hier gibt es zwei Formen, die wir beleuchten sollten. Das sind die zwei, die am häufigsten in Nahrungsergänzungsmitteln vorkommen. Das ist einmal das Retinylpalmitat. Das ist die zuverlässigste, stabilste Form, die man zuführen kann, weil sie direkt aktives Vitamin A liefert. Mhm. Das heißt, der Körper muss es nicht erst umwandeln, es ist schon aktiv und man weiß, wie viel aktives Vitamin man zu sich führt. Das ist eben ideal für Menschen, die einen Mangel auffüllen wollen oder eben bei den oben erwähnten Personengruppen, wo man nicht weiß, wie gut die Umwandlungsrate ist. Und das zweite ist eben die Vorstufe, das Beta-Carotin, wo ja die Umwandlung so stark variiert. Da weiß man nie, wie viel dann tatsächlich im Körper zum aktiven Vitamin umgewandelt wird. Das heißt, es ist eher unberechenbar, wie viel da wirklich an aktivem Vitamin A in einem landet. Deswegen empfehle ich Retinylpalmitat. Mhm. Und das gibt's auch sehr oft schon in öligen, flüssigen Formulierungen, die eignen sich besonders gut, weil da ja schon das Fette, also die Fette mit dabei sind.
Mhm. Und wie beim Vitamin D nehme ich mal an, ein bisschen was dazu essen, ein Brötchen und...
Genau, bestenfalls nicht auf nüchternem Magen.
Ja.
Muss nicht direkt zum Essen sein, kann man auch nach dem Essen nehmen. Aber ums Essen herum.
Apropos Essen,
ja.
Wenn man schon Karinsleber isst und dann geht's weiter mit Garnelen, Lachs, Kaviar, das ja auch nicht wöchentlich möglich ist, aber da drinnen ist auch ganz ein wichtiger Nährstoff, mhm. und zwar das Astaxanthin. Mhm. Und dazu meine Frage, was unterscheidet eigentlich Astaxanthin von klassischen Antioxidantien und wo kann es eingesetzt werden?
Eine sehr gute Frage. Man ist ja heutzutage wirklich schon verständlicherweise verwirrt. Es gibt Selen und Quercetin und Astaxanthin. Also Astaxanthin ist ein natürliches Carotinoid aus Mikroalgen. Mhm. Und es ist tatsächlich das bislang stärkste bekannte Antioxidant, sogar bis zu 100-fach stärker als Vitamin E.
Aha.
Und Astaxanthin kann unsere Zellen schützen vor oxidativem Stress, Entzündungen und UV-Schäden. Und vor allem ist es aktiv in unserer Haut, in unseren Augen, in den Mitochondrien, in den Zellmembranen und in den Nervenzellen. Und es kann anscheinend sogar die Blut-Hirn-Schranke passieren. Und was ist jetzt so besonders am Astaxanthin? Es wirkt zellübergreifend. Also es wirkt sowohl im fettlöslichen als auch im wasserlöslichen Bereich.
Wow.
Ja, während ja das Vitamin C eher im wasserlöslichen Bereich wirkt und das Vitamin E fettlösliche Strukturen schützt, spannt sich eben dieses Astaxanthin wie so ein Schirm über die Zelle. Es ist zellmembrangängig, lagert sich in der Zellmembran ein und schützt sie dort von innen und von außen. Das ist das Besonderste am Astaxanthin.
Das klingt perfekt.
Mhm.
Was für eine Dosierung würdest du da empfehlen und wann kann man da auch die ersten Effekte eventuell erwarten?
Ja, also zunächst einmal, wo setzt man es überhaupt ein?
Genau.
Klassische Einsatzgebiete sind allgemein Zellschutz und Anti-Aging. Dann die Augengesundheit, der Schutz der Netzhaut vor oxidativen Schäden und bei Bildschirmarbeit kann es sehr gut sein. Sportler können davon profitieren, weil die Ausdauer und die Muskelregeneration sich verbessern. Es wird im kardiovaskulären Bereich gern eingesetzt für die Gefäße und weil es entzündungsmodulierend wirkt. Und jetzt ein ganz interessanter Punkt, es schützt unsere Haut vor UV-Schäden und bereitet sie auf die UV-Strahlung vor. Das heißt, Menschen mit Sonnenallergie oder sonnenempfindlicher Haut sollten dem Astaxanthin eine Chance geben. Und nun zur Praxis. Eine Anfangsdosis ist immer etwas höher. Die liegt bei 8 bis 12 Milligramm täglich. Das sind oft 2 bis 3 Kapseln, je nach Produkt. Und die ersten Effekte sieht man zwischen 2 bis 8 Wochen, je nachdem, was das Symptom war oder das Ziel. Und danach kann man ja runterfahren mit der Dosierung auf 4 bis 8 Milligramm. Ganz wichtig ist, dass man es zum Essen nimmt, weil dadurch die Bioverfügbarkeit um einiges verbessert wird und es besser aufgenommen wird. Und nur um ein paar praktische Beispiele zu nennen, beispielsweise könnte man sich schon nach 2 bis 3 Wochen leistungsfähiger fühlen. Die Muskelermüdung geht zurück, das spüren oft Sportler. Die generelle Belastbarkeit wird besser. Nach circa 4 bis 6 Wochen setzt eben dieser Effekt ein, dass man die Sonne besser toleriert und die Elastizität der Haut sich verbessert. Deswegen sollte man circa 4 bis 6 Wochen vor geplanter Sonnenexposition oder vor Sommerbeginn das Astaxanthin einnehmen. Genau. Und die entzündungsmodulierenden Effekte, die setzen ein bisschen später ein. Das dauert so 4 bis 8 Wochen.
Klingt nach ein bisschen ein Wundermittel, ha? Apropos Wundermittel, da gibt's ja noch so einen Wunderwirkstoff, auf den ich auch eingehen will und dein Wissen haben möchte. Und zwar beleuchten wir den kleinen Star, der ist momentan wirklich sehr top, und zwar Coenzym Q10.
Ja.
Wie schaut's mit diesem Nährstoff aus? Wie ist der, wie sinnvoll ist dieser und wie brauche ich die Dosierung? Mhm.
Also Coenzym Q10 ist ein zentrales Antioxidant, aber vor allem entscheidend für die Energieproduktion. Also ohne Q10 kann in uns keine Energie in Form von ATP hergestellt werden. Ja, es ist der Schlüsselfaktor.
Was muss ich essen, was ich erreichen würde, wenn ich nicht die Tablette habe?
Also tatsächlich wird Q10 in uns produziert.
Ah, ja. Okay.
Aber ab dem 30. bis 40. Lebensjahr fängt es an, dass diese Produktion in uns natürlicherweise abnimmt. Es ist auch in manchen Lebensmitteln drinnen, zum Beispiel Wildfleisch. Aber ab einem bestimmten Alter reicht das nicht mehr aus. Und diese Senkung der körpereigenen Q10-Produktion, die wird dann spürbar bei Menschen mit hoher geistiger, körperlicher Belastung, Sportlern, Menschen mit koronaren Herzerkrankungen und Menschen, die Statine einnehmen. Statine sind eine Medikamentengruppe, die Cholesterinproduktion hemmen. Es wird sehr oft verschrieben und eingenommen, dieses Medikament. Und im selben Schritt, wo die Cholesterinproduktion gehemmt wird, wird leider auch die Produktion von diesem Q10 gehemmt. Das heißt, die Einnahme der Statine, die trägt sehr wohl dazu bei, dass man schneller in einem Q10-Mangel landet.
Eieiei.
Und die Dosierung von Q10, die hängt ab von Alter, Gesundheitszustand und Körpergewicht. Und die variiert zwischen 2,5 bis 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Je nachdem, was hat man jetzt vor. Möchte man jetzt einfach nur präventiv ab dem 35. bis 40. Lebensjahr ein bisschen Q10 ergänzen, dann reichen 2,5 Milligramm pro Kilogramm. Das sind bei einem 60 Kilogramm Menschen Hausnummer 150 Milligramm Q10 täglich.
Das sind eine Tablette, oder?
Bei den meisten Produkten ist das 1 bis 2 Tabletten. Okay. Es gibt schon so viele verschiedene Anbieter. Mhm. Wenn man jetzt einen erhöhten Bedarf hat, zum Beispiel Leistungssport, chronischer Stress oder eben Statineinnahme, dann braucht man circa 4 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das wäre beim selben 60 Kilogramm Menschen, wären es schon 250 bis 350 Milligramm. Mhm. Und dann gibt's noch die ganz hohen therapeutischen Bereiche, zum Beispiel bei Herzinsuffizienz, Parkinson, Multiple Sklerose oder in der Fertilitätsmedizin. Es wird gern bei Unfruchtbarkeit eingesetzt. Da kann man wirklich bis zu 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht hochfahren. Ich würde dann aber schon ab und zu den Q10-Spiegel kontrollieren lassen. Also es ist wirklich sehr breit einsetzbar.
Wow. Mhm. Man hört dann aber auch oft, da gibt's noch ein Q10 und das heißt Ubiquinol Q10. Mhm. Und das hört man oft, dass das noch wirksamer sei. Ist das ein Mythos oder stimmt das? Oder in welche Form sollte man das einnehmen? Oder wann soll man auf das greifen? Oder wo ist der Unterschied?
Das ist eine wirklich wichtige Frage. Also jeder, der sich im Bereich Nahrungsergänzungsmittel schon mal versucht
diese Frage stellen,
hat,
oder?
Ja, genau.
Okay.
Und man hört ja wirklich sehr oft, nimm das Ubiquinol, weil das ist ja aktiv, das andere ist nicht aktiv. Also wir müssen das wirklich wissenschaftlich beleuchten und klarstellen. beide Formen vom Q10, sowohl Ubiquinol mit OL am Ende und Ubiquinon mit ON, sind beide bioaktiv. Unser Körper wandelt diese beiden Formen mehrmals am Tag ineinander über, also die eine Form in die andere und wieder zurück.
Er ist so schlau.
Er ist unglaublich schlau. Und allein dafür haben wir mindestens 5 Enzymsysteme, die sich nur darum kümmern, dass diese Umwandlung funktioniert und aufrechterhalten wird.
Wow.
Das heißt, die Aussage, dass Ubiquinol wäre aktiv und das andere nicht bioaktiv, ist schlichtweg wissenschaftlich nicht haltbar und falsch. Es ist sogar so, dass wir die breitere Datenlage und die großen klinischen Studien haben wir zu Ubiquinon. Die wurden immer mit Ubiquinon durchgeführt, also klinische Studien zu Herzgesundheit, Leistungsfähigkeit, Statineinnahme. Und die haben alle eine klare Wirksamkeit gezeigt mit dem Ubiquinon.
Mhm.
Aber wie kommt das jetzt, werden sich viele fragen, dass ja dieser angebliche bessere Bioverfügbarkeitsvorteil so im Marketing präsentiert wird, ja, dass man ständig sagt, das Ubiquinol hätte die bessere Bioverfügbarkeit, es wäre so viel besser. Wie kommt das zustande? Also wenn man sich die Studienlage anschaut, ist es so, dass man in diesen Vergleichsstudien oft flüssige Ubiquinol-Präparate hergenommen hat,
mhm,
und die verglichen hat mit pulverförmigen, von Haus aus schlechter löslichen Ubiquinon-Präparaten.
Wieso tut man das?
Ist eine wirklich gute Frage. Sollten wir vielleicht an dem Punkt eher aussparen.
Ja.
Aber es ist eben oft so in diesen Studien. Und dadurch kommt dieser Bioverfügbarkeitsvorteil zustande. Es ist
logisch,
mehr ein technologischer, ja, Vorteil, aber kein biochemischer Vorteil. Also zusammengefasst, für die breite Masse ist Ubiquinon absolut ausreichend, wirksam und gut.
Sehr gut.
Und schont die Geldbörse. Es ist 2,5-fach günstiger als Ubiquinol.
Eben.
Es gibt gewisse Erkrankungsbilder, wo der Mensch schon in einer totalen Erschöpfung ist oder also Fatigue-Syndrom, ja. Da kann es hilfreich sein, am Anfang Ubiquinol zu nehmen, um dem Körper Arbeit zu ersparen. Aber auch dann würde ich langfristig umsteigen auf Ubiquinon. Und was ich am intelligentesten finde, und heutzutage gibt es das schon auf dem Markt, sind Produkte, die beides vereinen.
Ah.
Also zum Großteil Ubiquinon, das etwas günstiger ist, und dann das Ubiquinol dazu. Somit hat man alle Einsatzgebiete abgedeckt.
Mhm. Aber man sieht wieder, wir Menschen glauben oft, wenn es teurer ist, ist besser und wertvoller, aber ist in dem Fall gar nicht so.
Mhm.
Und danke für diese echt gute Antwort, die man braucht und das Wissen, ja, mhm, das man ja nicht dazu hat. Ja. Eine ganz knifflige Frage jetzt. Jetzt hört man, Q10 ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Und jetzt kriege ich oft immer den Stress und denke mir, oh mein Gott, ich müsste 10 Tabletten nehmen am Tag, ja, um gesund zu sein und alles abzudecken. Jetzt meine Frage, es gibt ja auch am Markt diese Multivitaminpräparate, wo ein bisschen in einer alles drinnen ist oder mehr drinnen ist. Sind die dann überhaupt sinnvoll? Was mir eigentlich fast ein bisschen lieber war, ich bin bequem. Mhm. Aber sind die überhaupt sinnvoll, diese zu nehmen und wie?
Sie sind in der heutigen Zeit sehr wohl sinnvoll, vor allem für Menschen, die sich beispielsweise rein vegan ernähren, für Menschen, die sich nicht sinnvoll ernähren wollen oder können, warum auch immer, für Menschen mit chronischen Darmerkrankungen, Resorptionsstörungen, sprich Zöliakie, Reizdarm, Leaky Gut, Morbus Crohn, für Menschen mit erhöhtem Bedarf, also Schwangere, Stillende, Leistungssportler. Und vor allem für ältere Menschen, die werden oft vergessen, denn im Alter geht der Appetit zurück. Mhm. Die Menschen essen weniger und das, was sie essen, wird oft nicht so adäquat verstoffwechselt. Für all diese Menschen sind Multivitaminpräparate sehr wohl sinnvoll. Und man muss nur eins beachten, man kann mit solchen Präparaten keinen Mangel beheben, sondern einfach nur Lücken verhindern, was ja schon sehr gut ist, denn diese Präparate sind moderat dosiert, das ist auch wichtig so, und beinhalten keine therapeutischen Dosen.
Okay.
Das heißt, wenn ich jetzt dezidiert einen Eisenmangel habe, einen Vitamin-D-Mangel, ja,
einen Zinkmangel, was dazu nehmen.
Dann muss ich sehr wohl einzeln und hoch dosiert und dann kann ich wieder auf die moderate Erhaltungsdosis zurück.
Mhm. Aber das ist gut zu wissen. Alles klar. Also es hat einen Sinn.
Durchaus einen Sinn, wenn man natürlich auf die Qualität achtet. Mhm. Also eine wichtige Frage ist auch, wie schaut so ein gutes...
Woran merke ich das?
Woran merkt man das? Genau. Also grundsätzlich Nummer eins, die Zusammensetzung. Mhm. Man möchte mit so Multivitaminpräparaten ein breites Nährstoffspektrum abdecken. Mhm. Das ist ja der Sinn davon. Mhm. Das heißt, man möchte fettlösliche Vitamine haben, A, D, E und K. Man möchte wasserlösliche Vitamine haben, das sind die B-Vitamine und Vitamin C. Dann möchte man die Spurenelemente, also Jod, Selen, Zink, Kupfer, Mangan, Bor.
Ich unterschreibe euch, das möchte ich alles.
Mineralstoffe, alles, also vor allem Magnesium möchte man und dann ein paar gute Antioxidantien. Wenn das alles drinnen ist, ist die Zusammensetzung schon mal gut. Dann muss man drauf schauen, dass die Qualität passt, sprich, dass man intelligente Verbindungen genommen hat. Kein Magnesiumoxid, sondern Magnesiumbisglycinat, Citrat, gut verfügbare Verbindungen und dass die B-Vitamine in einer aktivierten Form drinnen sind, zum Beispiel keine Zusatzstoffe, keine Hilfsstoffe, nur die reinen Wirkstoffe. Es ist heutzutage nicht mehr notwendig, dass man Trennmittel verwendet, Farbstoffe, Aromen, das ist in einer guten galenischen Qualität nicht notwendig. Und dann gibt es noch einen Punkt, da braucht man ein bisschen ein geschultes Auge. Man erkennt ein gutes Multivitamin daran, wenn man die Synergien untereinander genutzt hat. Sprich, es gibt gewisse Stoffe, die sich untereinander potenzieren. Wenn man jetzt zum Beispiel Q10 mischt mit OPC und Grünteeextrakt und Astaxanthin, dann potenzieren sich diese Wirkstoffe untereinander, sie ergänzen sich in ihrer Wirkung und dadurch wird die Kombination effektiver als nur ein Stoff alleine. Mhm. Und man braucht dann von diesen Wirkstoffen von der Dosis her weniger, aber sie sind genauso wirksam. Und daran erkennt man auch ein intelligentes Multivitamin.
Alles klar, intelligentes und die intelligenten Verbindungen sind es, die du gesagt hast.
Ja.
Auf eins Shop hat nur intelligente Verbindungen.
Ja, ich glaube
genau.
Auch.
Die nächste Frage. Mhm. Ein Lieblingsvitamin auch von mir. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ein Nervenmittel, das Vitamin B. Ja. Ist es wirklich gut für die Nerven? Ist es wirklich wichtig für uns? Wie soll man das einnehmen? Auch da gibt's eben gibt es es einzeln und als Komplex. Mhm. Und was bewirkt es wirklich, Gabriela?
Mhm. Auch eine gute Frage, weil viele wissen ja schon, ich bin gerade gestresst, ich nehme B-Vitamine.
Gleich mal zur Sicherheit.
Finde ich gut. Ich finde tatsächlich B-Komplexpräparate gut, weil die B-Vitamine arbeiten ja untereinander eng zusammen.
Die potenzieren sie dann auch wieder.
Das eine bewirkt das andere und wenn man zum Beispiel einen Mangel an einem bestimmten B-Vitamin hat, kann es auch die Arbeit eines anderen behindern, ja. Mhm. Das heißt, sie arbeiten als Team und so ein B-Komplexpräparat verhindert das Entstehen von Ungleichgewichten unter den B-Vitaminen. Also ich finde das gut. Wo sie überall wirken, also die Frage ist eher, wo wirkt das B-Vitamin nicht oder irgendeins der B-Vitamine? Es ist im ganzen Stoffwechsel essentiell für die Energieproduktion, die Nervenfunktion, den Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß, für die Blutbildung, die Zellteilung, die Hormonproduktion und die Entgiftung. Also tatsächlich in fast jedem Prozess.
Mhm. Und woran merke ich, dass ich jetzt einen Mangel hätte oder habe?
Ist auch eine gute Frage, weil das oft subjektiv schwierig festzustellen ist. Mhm. Weil bei einem Mangel hat man oft so alltägliche Befindlichkeitsstörungen. Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Muskelschwäche. Man fühlt sich schwach, gereizt und unruhig. Man neigt zu Krämpfen vielleicht. Man hat depressive Verstimmungen. Der Schlaf klappt auch nicht mehr so wie früher. Das alles können eben Mangelerscheinungen sein. Und bei den B-Vitaminen ist es so, dass ein echter klinischer Mangel zwar nicht so oft vorkommt, aber sehr, sehr oft ein sogenannter subklinischer Mangel. Wir werden gleich darauf eingehen, was das heißt. Und dieser subklinische Mangel ist wirklich oft und bleibt eben oft nicht diagnostiziert oder wird nicht bemerkt. Mhm. Und dieser subklinische Mangel kann alle B-Vitamine betreffen. Aber sehr häufig sieht man das für die Folsäure, B9, mhm. und B12. Und das liegt aber daran, dass diese zwei Vitamine oft gemessen werden und auch leicht mit leichten Messmethoden zu messen sind. Und die Kassa zahlt diese beiden Vitamine. Aber das heißt nicht, dass man in anderen wie B1 und B6 keinen subklinischen Mangel haben kann. Und subklinisch bedeutet, man sollte immer schauen, dass die Vitamin-B-Spiegel hochgesättigt sind. Sprich, sie sollten im oberen Bereich des Grenzwertes liegen, denn bereits niedrige oder grenzwertige Werte können zu einem Symptom führen, ohne dass ein echter Mangel diagnostiziert wurde, denn sie sind ja noch in dieser Range drinnen. Mhm. Das bedeutet subklinischer Mangel. Und diese Mängel entstehen ziemlich einfach, zum Beispiel durch einseitige, industriell verarbeitete Ernährung. Chronischer Stress zieht einen unglaublichen Vitamin-B-Verbrauch nach sich. Das haben weiß wir man eigentlich. Dann Nikotinkonsum, Alkoholkonsum, Medikamente, also vor allem die Antibabypille und die Magenschoner sind da hoch im Kurs, sind Vitamin-B-Räuber. Und natürlich Schwangerschaft, Stillzeit, Leistungssport. Da ist überall der Bedarf höher.
Also ich höre den Bedarf richtig raus. Kann man es überhaupt überdosieren? Fragezeichen.
Also, ein B-Komplex ist für die Langzeiteinnahme gedacht, grundsätzlich, super, okay. Weil es ja moderat dosiert ist. Es soll ja so sein. Eine Gelbfärbung des Urins ist ganz normal.
Okay, danke.
Natürlich, das ist das Vitamin B2, das Riboflavin. Ja. Und es gibt eine Nebenwirkung, die kann verursacht werden vom Niacin, aber das passiert erst ab 30 Milligramm aufwärts. Deswegen möchte ich nicht darauf eingehen, das beängstigt oft die Leute. Das ist dann der Flash. Aber wie gesagt, in B-Komplexpräparaten dürfte das aufgrund der moderaten Dosierung nicht passieren. Und außerdem sind B-Vitamine wasserlöslich. Die Überschüsse werden ausgeschieden.
Genau.
Außer das B12 wird in geringem Maße gespeichert.
Was auch nicht schlecht ist.
Was gut ist.
Okay.
Und auch da sind Einnahmen von 500 Mikrogramm täglich über längere Zeit gut und sicher.
Apropos Ausscheiden, da komme ich gleich in tiefere Bereiche. Wir wechseln mit Charme zum Darm, würde ich jetzt einmal sagen. Gabriela, die meisten chronischen Beschwerden, der Ursprung ist ja im Darm. Welche Rolle spielen dabei entzündungsmodulierende Substanzen wie Kurkuma, Weihrauch, Glutamin? Gibt es da einen ganzheitlichen Ansatz? Gehen wir ein bisschen auf das ein.
Du willst ja heute besonders spezielle Sachen wissen. Ich bin ganz begeistert. Also Kurkuma und Weihrauch wirken beide entzündungsmodulierend, aber auf verschiedene Wege. Das Kurkuma ist, der Hauptwirkstoff ist das Kurkumin. Das hemmt die Aktivierung entzündungsfördernder Gene, also zum Beispiel Zytokine. Und es wirkt antioxidativ. Und die Boswelliasäuren aus dem Weihrauch, die hemmen die Aktivierung von Leukotrienen. Leukotriene sind Botenstoffe, die sehr aktiv sind bei Asthma, Autoimmunerkrankungen, chronischen Entzündungen und Gelenksbeschwerden.
Das kennen auch viele.
Genau. Und über diese beiden Wege wirken eben Kurkuma und Weihrauch entzündungsmodulierend und dadurch ergänzen sie sich synergistisch und wirken im Doppelpakt eben effektiver und besser entzündungshemmend, als wenn man nur einen Stoff alleine einsetzen würde.
Okay, und die potenzieren sich schon
richtig,
sicher.
Richtig, das ist eine intelligente Synergie. Mhm. Und wenn man jetzt diese zwei Stoffe auch noch vereint mit der Aminosäure Glutamin, hat man Folgendes bewirkt. Während Kurkuma und Weihrauch entzündungsmodulierend wirken, wirkt das L-Glutamin als Hauptenergiequelle für die Darmzellen. Es ist der Hauptenergielieferant für unsere Darmschleimhaut. Und wenn die Darmschleimhaut wieder dicht und intakt ist und richtig funktioniert, dringen ja per se weniger Entzündungsreize ein. Ja? Und das komplettiert dann dieses ganze Profil aus Entzündungshemmung, Darmschleimhautmodulierung. Und daher eignet sich das Trio aus Kurkuma, Weihrauch und Glutamin besonders für Entzündungen der Gelenke, der Haut und des Darms.
Wow, also ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff in dieser Synergie.
Genau, und deswegen bin ich so ein Fan davon, dass man eben Synergien nutzt.
Man muss nur wissen, ja, weil manchmal glaubt man dann, ja, man wirft alles zusammen, weil man glaubt, das ist gut. Ja, in dem Fall wirklich.
In dem Fall ist es sinnvoll.
Super. Das Thema Zink würde mich auch noch interessieren. Mhm. Dieser Nährstoff wird auch oft eingenommen, aber ist er überhaupt sinnvoll?
Mhm. Zink ist sehr wohl sinnvoll und es sind auch relativ oft Mängel da. Zink ist ein essentielles Spurenelement. Es hat in über 300 Enzymfunktionen eine Schlüsselrolle. Ja? Also es ist essentiell für die Funktion dieser Enzyme. Vor allem im Bereich Hormonproduktion, Haut, Haare, Immunsystem und Fruchtbarkeit, mhm. ja, um es grob runterzubrechen. Mhm. Und besonders betroffen von einem möglichen Mangel sind eben Menschen auch hier wieder mit chronischen Darmentzündungen wie Morbus Crohn, Colitis oder Zöliakie. Menschen, die sich rein vegan ernähren, die sehr viel Stress haben, viel Sport machen. In der Schwangerschaft, in der Stillzeit ist der Bedarf erhöht. Ältere Menschen und Diabetiker mhm. und Menschen mit Schilddrüsenproblemen. All diese könnten von Zink profitieren oder haben oft sogar schon einen Mangel. Mhm. Das heißt, praktisch gesehen macht Zink Sinn zur Unterstützung des Immunsystems in der kalten ja. Jahreszeit oder bei chronischer Infektanfälligkeit. Es macht Sinn bei Problemen mit Haut und Haar, also Akne, unreine Haut, Haarausfall.
Du hast viel Zink genommen. Ich
darin ich gebadet.
Liebe ihre Haare.
Ja, also ich habe keinen Zinkmangel. Ja. Oder bei Wundheilungsstörungen macht es auch Sinn. Und dann auch im Bereich Hormone, eben zur Regulierung des Blutzuckerspiegels und des Insulins und eben bei Unfruchtbarkeit oder dem PCO-Syndrom oder bei zu niedrigen Testosteronspiegeln. Ja, da sollte man hinschauen, ob es nicht vielleicht an einem Zinkmangel liegt.
Mhm. Auch ein wichtiges Nährstöffchen. Mhm. Kann man bei der Dosierung was falsch machen? Wenn man sagt, man nimmt es genauso jetzt einmal ein wie Vitamin B?
Mhm. Bisschen was muss man beachten. Also die Erhaltungsdosis liegt bei 10 bis 15 Milligramm täglich. Damit kann man selten was falsch machen. Sind oft ein bis zwei, also eine Kapsel okay. oder manchmal auch zwei, je nachdem welches Präparat man hat. Ja. Und eine gute Verbindung soll es sein, also Zinkcitrat, Zinkbisglycinat, das sind gut bioverfügbare Formen. Was man beachten muss, ist, dass bei einer Langzeiteinnahme von Zink die Kupferaufnahme behindert sein könnte. Das heißt, bei Dosen über 25 Milligramm Zink über einen längeren Zeitraum sollte man circa 1 Milligramm Kupfer auch substituieren. Aber in intelligenten Nahrungsergänzungsmitteln wurde genau das schon beachtet. Ja, also ein gutes Präparat hat oft 30 Milligramm Zink aus verschiedenen Quellen, wie Bisglycinat, Citrat, Gluconat und so weiter, plus 1 Milligramm Kupfer. Und wenn man das beachtet, dann kann man wenig falsch machen.
Gut zu wissen. Jetzt ist ja so eigentlich vieles, was du angesprochen hast und vor allem eines, auf das möchte ich eingehen. Ich glaube, dass es viele Menschen momentan so geht, wenn ich so rausgehe und schaue und spüre, dass heutzutage jetzt sehr intensiv alle Menschen sehr gestresst und erschöpft sind, vor allem erschöpft. Und was bedeutet Stress und Erschöpfung im Körper, mhm. Gabriela?
Ja, wirklich. Wirklich sehr wichtige Frage, weil jeder, der bis jetzt aufgepasst hat, hat gehört, dass Stress fast überall mhm. ein zusätzlicher Risikofaktor für die Entstehung von Mängeln ist. Mhm. Ja? Und es ist in aller Munde, aber die wenigsten wissen, was es biochemisch in uns bewirkt. Mhm. Und das liegt daran, dass unser allgemeiner Gesundheitszustand, egal ob mental, körperlich, die Stressresistenz, die Konzentrationsfähigkeit, alles hängt ab von unserem Cortisolspiegel. Also vieles hängt davon ab. Cortisol ist ein Stresshormon, das in der Nebenniere produziert wird. Und es hat einen direkten Einfluss auf unsere Neurotransmitterbalance, also auf das Gleichgewicht zwischen Serotonin, GABA, Noradrenalin und Dopamin. Mhm. Und in stressigen Phasen, da schießt das Cortisol in die Höhe, was auch gut ist, weil dadurch fühlen wir uns leistungsstark, wir können uns konzentrieren und haben Energie.
Ja, aber die Phasen sind ja oft schon eben Dauerzustände, wenn
Richtig.
Der Körper alleine angespannt ist zum Beispiel.
Ganz genau, und da wird es problematisch, denn wenn eine Stressphase anhält, bleibt die Cortisolproduktion zunächst hoch, damit Energie bereitgestellt wird. Und in diesem Hoch fühlen wir uns aber oft schon innerlich unruhig, gereizt, haben Schlafprobleme, ja. Und nach diesem Hoch, wenn das zu lange andauert, dann ermüden die Nebennieren und die Cortisolproduktion, die bricht ein, ja, die fällt in den Keller und dann befinden wir uns in der sogenannten Erschöpfungsphase. Mhm. da fühlen wir uns dann sehr müde, geschwächt und auch schon depressiv und einfach antriebslos. Mhm. Ja?
Man schiebt es dann auf den Herbst oder sonst irgendwas, Frühling, Frühjahrsmüdigkeit. Aber genau. Es ist eigentlich ein Dauerstress.
Ja? Oft ist es eben dieser Dauerstress, der einfach nicht verbraucht wird.
Ja. Welche Nährstoffe können da dabei helfen? Mhm. Damit man ein bisschen mehr Gleichgewicht wieder findet.
Ja, und es ist auch tatsächlich ein Teufelskreis, aus dem man da wieder rausfinden muss. Und da gibt es diese sogenannten adaptogenen Pflanzenstoffe, die helfen können. Adaptogene wirken wie ein Gleichrichter in uns. Also egal, ob Überspannung da ist oder Unterspannung, sie gleichen den Cortisolspiegel wieder an. Mhm. Und besonders eignen sich da Pflanzen wie Ashwagandha. Zum Beispiel.
Das ist auch gerade mehr top, immer mehr, oder?
Immer mehr. Es gibt auch schon relativ viele Untersuchungen dazu. Sie kann einen gesunden Schlaf fördern, ist aber auch für gewisse Hormone ganz wichtig und kann eben den Cortisolspiegel senken. Mhm. Rosenwurz ist auch so ein Kandidat. Die wirkt eher energiebereitstellend und peppelt wieder die Konzentration auf. Und Johanniskraut und Passionsblume wirken dann eher stimmungsstabilisierend und angstlösend. Und dann gibt es noch die Vitalpilze Cordyceps und Heritium. Die werden auch sehr gern eingesetzt bei so Stressthemen. Die wirken energiegebend und regenerieren das Nervensystem. Und wenn man da ein gutes Produkt findet, wo einige oder diese alle Pflanzen vertreten sind,
das wäre perfekt.
Kann man sich gut helfen über diese stressigen Phasen.
Das brauchen wir alle.
Hindurch.
Alle. Wir sprechen nachher noch, gell?
Ja.
Eine Frage hätte ich noch.
Ja.
Bei vielen Menschen habe ich jetzt auch beobachtet, die nehmen zurzeit Grapefruitkernextrakt ein.
Ja.
Was bewirkt das denn? Und wozu brauche ich es? Was für Mangel muss ich haben, dass du sagst, das musst du jetzt auch nehmen, Bianca?
Kein essentiellen Mangel, aber Grapefruitkernextrakt wird tatsächlich genau in der Jahreszeit viel verkauft, auch in der Apotheke. Das ist ein interessanter Pflanzenstoff. Er wurde bekannt aufgrund seiner antimikrobiellen Wirkung und populär durch Dr. Jakob Harich. Der hat das Ganze entdeckt. Und es wirkt eben entzündungsmodulierend, antioxidativ und eben antimikrobiell. Daraus leitet man auch die Einsatzgebiete ab, zum Beispiel bei Reisedurchfall oder bei Verdauungsproblemen aufgrund einer ungünstigen Darmflora. Dann zur Behandlung von Candida-Fehlbesiedlung im Darm oder auch bei
die zu eliminieren.
Danke.
Also auch wieder für den Darm ein gutes Mittel.
Genau. Also es hat sehr wohl seine Berechtigung und sogar ich mache das zweimal jährlich, dass ich es zu meiner Leber-Darm-Kur dazu nehme. Denn es hilft eben, dass man ungünstige Darmbakterien verdrängt. Aha. Und eben Candida oder auch Parasiten. Und oft wird eben, so mache ich es auch, das Grapefruit zusammen mit anderen Kräutern eingesetzt, die dafür gut werden, wie zum Beispiel schwarze Walnussschale, Oregano, Artemisia nelkenehm und so weiter. Und das ist das eine Einsatzgebiet. Und das andere ist eben natürlich generell Stärkung in der kalten Erkältungszeit, Jahreszeit, Immuninfektanfälligkeit und äußerlich auch zur Desinfektion von Hautstellen. Ach. Oder eben auch bei pilzbefallenen Nägeln oder Hautstellen.
Schau, das muss man ja alles mal wissen. Es ist so gut, Gabriela, dass wir dich haben. Wir könnten noch ewig weitersprechen. Ja. Ich sage aber jetzt einmal erst an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Das waren jetzt einmal ganz viele Informationen und wichtige Informationen. Und wir zwei sprechen jetzt und gehen am besten ins Shop und schauen einmal, welche intelligenten Synergien und Verbindungen ich brauche.
Ja.
Ich sag danke für deine Intelligenz, für unsere Verbindung und für dein Sein und Wirken und deine Leidenschaft, dass die Menschen gesünder sind. Und an dieser Stelle bitte ich dich natürlich auch, deine letzten Worte an unsere Zuseher. Du hast bestimmt noch irgendeine Botschaft für sie.
Ich sag auch danke, dass ich da sein darf. Mittlerweile ja schon das dritte Mal, glaube ich.
Ich liebe es.
Und es macht jedes Mal riesen Spaß. Und ich glaube, man merkt doch, dass ich das, also das ist eigentlich mein täglich Brot.
Du lebst es und liebst es.
Ja, ich liebe es. Ich freue mich jeden Morgen auf meine Vitamindosis, die ich auch immer gern variiere. Wichtig, eine sehr wichtige Botschaft ist, man könnte jetzt wirklich abgeschreckt sein durch diese Vielfalt an verschiedenen Stoffen. Mhm. Und deswegen würde ich gern dem Zuschauer mitgeben, das Wichtigste ist unter anderem, dass man einen guten Vitamin-D-Spiegel hat, dass man sein Magnesium einnimmt und dass man einen guten Omega-Index hat. Damit hat man schon viel gemacht und den Rest, den richtet man sich so, wie man es individuell
spürt
oder in den verschiedenen Lebensphasen braucht.
Gut, das fühlt sich richtig gut an, damit man nicht glaubt, oh Gott, ich brauche alles, ich habe Mangel.
Richtig. Nein.
Und falls Sie eben etwas brauchen und spüren und eine Phase im Leben gerade haben, wo Sie was brauchen, shoppen Sie einfach bei Auf 1. Wenn Sie, liebe Zuseher, mehr Informationen brauchen, freue ich mich, wenn Sie bei uns stöbern und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Sendung einfach wieder mit dabei sind. Bleiben Sie gesund, schauen Sie auf sich. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.